Leistung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Leistung. Diese Weisheit aus dem Motorsport hat sich in den letzten Jahren auch bei Straßenmotorrädern zur Grundphilosophie entwickelt. Waren es erst nur Supersportler, die mit Leistungswerten jenseits der 200 PS mit Straßenzulassung ganz normalen Zweiradfans zugänglich wurden, sind inzwischen auch Naked Bikes in dieser Leistungsklasse angekommen und selbst Reiseenduros sind von dieser Schallmauer nicht mehr weit entfernt. Damit so viel Leistung unter allen Bedingungen beherrschbar bleibt, müssen die Hersteller immensen Aufwand betreiben, um bei der Entwicklung elektronischer Assistenzsysteme mit der Performance der Motorräder Schritt zu halten. In nicht einmal 8 Wochen werden auf der EICMA in Mailand wieder die Motorradneuheiten für das Jahr 2025 vorgestellt und sicher werden auch in diesem Jahr wieder Leistungsrekorde gebrochen. Als letzte Gasgeflüster Classic-Folge vor dem Ende der Sommerpause haben wir uns daher für die Episode mit Andy Lorch entschieden, der bei BMW für die Entwicklung solcher Assistenzsysteme mitverantwortlich ist. Dabei ist sein Arbeitsalltag deutlich praxisorientierter, als man meinen mag, da er Neuheiten nicht nur am PC mitentwickelt, sondern auch selbst im Fahrbetrieb testen muss. Welcher Aufwand bei BMW betrieben wird, wie oft bei den Tests etwas daneben geht und wo sich Andy auch nach Feierabend das nötige Fahrgefühl aneignet, um die Assistenzsysteme von BMW noch sicherer zu machen, hörst du in dieser Folge von Gasgeflüster Classics. Viel Spaß!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Es ist wieder soweit, ganz besondere Gasgeflüster-Folge. Herzlich willkommen, deshalb ganz besonders, nicht nur weil wir heute einen Gast haben, so viel sei schon vorab verraten, sondern die Aufnahme läuft am 31. Januar. Und der geneigte Zuhörer oder geneigte Zuhörerin hat's mitbekommen, der Michel hat so eine abstruse Abzweigung genommen und sich mit Jahresbeginn entschieden, den Dry January durchzuziehen. Der 31. Januar ist dann auch noch Makulatur und gibt's einen schöneren Anlass als diesen Biker-Stammtisch, um damit zu brechen. Langer Monolog, herzlich willkommen Michel und ich freue mich wahnsinnig, dir endlich wieder zuprosten zu können und damit darfst du jetzt auch mal zu Wort kommen.
Ja, lieber Jan, Prost. Ich trinke auf deine Einleitung, wie immer. Ich habe sofort, als du die Stimme erhoben hast, angefangen zu grinsen und auch direkt gemerkt, dass die 2 Schluck Bier, die ich jetzt schon genommen habe, weil unser Gast, dem haben wir natürlich auch aufgetragen, an unseren virtuellen Stammtisch mit einem Bierchen zu kommen, dem habe ich schon zugeprostet und ich merke die 2 Schlücke Bier tatsächlich schon, meine Bäckchen sind schon leicht angespannt, das ist total verrückt und wichtiger Punkt an dieser Stelle im Zusammenhang mit dem Bier. Ich trinke natürlich gerade nicht irgendein Bier, sondern ich trinke das Weihnachtsbier, das uns Olli aus dem Saarland geschickt hat. Also Olli, es ist endlich soweit. An dieser Stelle nochmal ganz großes Dankeschön an dein Bier-Care-Paket, das du uns geschickt hast. Jan hat seine Biere ja schon vernichtet, aber er hat mir verraten. Jan, was trinkst du gerade?
Ich trinke das Bruchzwickel. Das war auch das erste, was ich aus dem Care-Paket genommen habe. Und das letzte, weil es mir sehr gut geschmeckt hat, das ich aufbewahrt habe, um diesen gebührenden Anlass mit dir hier und heute zu feiern. Olli, nochmal tausend Dank. So.
So, genau.
Jetzt genug vom Bier. Weil genug wir haben schon gesagt, wir haben noch viel, viel Tolleres in der Sendung, nämlich einen Gast. Aber bevor wir auf den zu sprechen kommen, dürfen wir eine, ja, noch nicht ganz spruchreife Ansage machen, die wir aber natürlich trotzdem machen. Wir haben es hier irgendwie im letzten Jahr verkündet, nachdem wir im letzten Jahr eine überragende erste Gasgeflüster-Motorradausfahrt hatten, dass wir das dieses Jahr etwas professioneller angehen wollen. Und dazu gehört, dass wir das Ganze nicht erst 2 Wochen vorher ankündigen, sondern mal mit viel Vorlaut. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil dem Michel schickst du so 10 Daten und sagst, ey, da passt es. Such dir bitte eins aus, sonst muss ich die irgendwie auch verbasteln. Dann kommt erstmal lange nichts, dann haust du ihn nochmal an, kommt immer noch nichts, dann sagt er, ah ja, nee, klar, da kann man sagen, ah nee, da kann ich dann doch nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt eins angepeilt und in unsere Kalender eingetragen, aber es ist trotzdem noch nicht fix. Ihr solltet es trotzdem mal gehört haben, die Gasgeflüster Motorradausfahrt ist jetzt erstmal vorab angekündigt und geplant und avisiert am 17. Juni, nicht Juli, sondern Juni. Das ist ein Samstag. Wir werden sicherlich, wenn es denn klappt, freitags anreisen, sonntags abreisen, irgendwie so. Die genaue Ausgestaltung müssen wir uns nochmal überlegen. Und vor allem muss der Michel nochmal 1-2 Sachen im Hintergrund klären. aber es ist schon relativ konkret. Wo habe ich heute einen Redeanteil?
Genau, also ich habe jetzt natürlich wie immer den Jan ausreden lassen und muss an dieser Stelle aber natürlich noch hinterher schicken. Jan redet viel, was er aber nicht viel hat, ist Zeit. Und diese 10 Termine, die er da angeblich rübergeschossen hat, die ich zur Auswahl hatte, waren in Wirklichkeit, ich glaube, es waren 2,5. Und dann in der Zwischenzeit hat sich dann irgendwie noch einer davon wegrationalisiert, weil irgendwelche anderen Termine noch wichtigere dazwischen gekommen sind. Also im Endeffekt war nicht viel Luft und eigentlich unterm Strich gab es nur diesen 18.06. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem, dass der bei mir im Kalender zwar noch frei ist, aber ich mit den weiteren Familienmitgliedern abklären muss, weil wir einen sehr eng getakteten Terminkalender tatsächlich haben, ob da nicht irgendwas ist, was mir durchgerutscht ist. Das steht noch aus, da kümmere ich mich aber bis zur nächsten Folge drum. Und ihr könnt aber auf jeden Fall schon mal bei euch in den Kalender schauen und klar machen und checken, ob ihr an diesem Wochenende Zeit habt. Jan hat tatsächlich auch schon eine Location-Vorschlag gemacht und tendenziell ging es in ein altes Heimatrevier von ihm. Und zwar den Thüringer Wald hat er mal so angedeutet gehabt. Ob das jetzt so diese Richtung wird, steht noch ein bisschen in den Sternen. Es ist auf jeden Fall recht mittig in Deutschland und von daher aus meiner Perspektive nicht so schlecht. Also 18.06. sehr wahrscheinlich, Thüringer Wald wahrscheinlich, da habt ihr schon mal so eine Richtung, auf was ihr euch vorbereiten könnt, müsst, sollt, dürft.
Alte Wirkstätte, weil ich dort auch mal 3 Jahre gelebt habe, aber eigentlich noch viel wichtiger, auf Spurensuche, würde meine Oma aus Norddeutschland sagen, auf Spurensuche des Michael Praschaks. Weil du hast da ja auch ja, im weiteren Sinne
no, deine... Ich bin ja auch von drüben, no. No. Freue ich mich doch.
Super. So, also, das sind die wesentlichen Informationen. Bier fließt wieder, Tour ist in Planung und ein erstes Datum avisiert. Könnt ihr euch schon mal, ich sag mal, mit Bleistift im Kalender markern, wer das noch so analog hat. Für alle digital affinen, tragt es einfach ein. Ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Aber jetzt genug der Laberei. Wir haben Gast.
Stopp. Ein wichtiger Punkt noch. Der gute Gast, der heute bei uns dabei ist, der hat das große Vergnügen, quasi in unserer Wachstumsphase hier mit einzusteigen. Wir haben jetzt nämlich die letzten Tage immer regelmäßig kontrolliert, okay, wie viele Leute hören denn tatsächlich unseren Podcast? Und es sind tatsächlich regelmäßig mehrere tausend. Und falls diejenigen von euch, die da jetzt wirklich sagen, hey, ich will unbedingt bei der Tour dabei sein, so viele sein sollten, dass wir ein ganzes Hotel buchen müssen, sollten wir darüber natürlich Bescheid wissen. Das heißt, lasst uns auf jeden Fall, wenn ihr den Terminkalender gecheckt habt, wissen, ob ihr dabei sein wollt, damit wir ein ungefähres Gefühl haben.
Kannst du jetzt nicht die Leute aufrufen, Rückmeldung zu geben, zu einem Datum, das wir noch nicht mal fix genannt haben?
Naja, wir haben ja gesagt, es ist sehr wahrscheinlich und die Richtung ist ja quasi vorgegeben. Und wir bekommen, egal ob das jetzt an diesem Wochenende jetzt 100%ig klappt oder nicht, auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wer denn eventuell dabei ist. Wichtiger Punkt, ne? Es ist ja ein großer Unterschied, ob 50 oder 500 Leute da weil wir auf der Matte stehen. Dann müssen wir uns was einfallen lassen und können vielleicht unseren Gast, jetzt spinnen wir endlich den Bogen und stellen den guten Mann vor, der neben seinem Beruf auch sehr gerne Motorrad fährt. Der natürlich einen Beruf im Motorradumfeld hat.
Ich wollte es so schön einleiten, Michel.
Du kannst das auch gleich. Aber nein. Ich möchte, ja, okay. Ich möchte es auch anschließen. Er hat beruflich mit dem Thema Motorrad zu tun. Mehr Details kommen gleich von Jan. Und er ist aber tatsächlich auch als Instruktor tätig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also vielleicht ist er ja tatsächlich sogar bei unserer Tour dabei und übernimmt eine von den Gruppen mit den 500 Leuten, die da dabei sind. Also, sind wir jetzt
armselig hier.
Ganz schön.
Am Ende kommen 2 Menschen. So, ja. Und das ist unser Gast. Mein Vater, der ist eh wieder am Start, ja. Und das war's. Entschuldigung, kam das Bier hoch. Ich wollte das eigentlich so ankündigen, das Ganze, dass ich gesagt habe, ey Leute, erinnert ihr euch noch, wir haben auch eine Folge gemacht, Almeria Calling, bla bla bla, Michel total begeistert. Und jetzt hat der gute alte Michel nicht nur viele Erfahrungen und Eindrücke mitgebracht aus Almeria, sondern auch einen Stargast, ganz speziell mit viel Erfahrung und Wissen. Und damit wollte ich nämlich zu dir überleiten, Michel, dass du jetzt diesen Gast endlich vorstellen kannst und noch nie haben wir es so unnötig, so heiß
gekommen. In die Länge gezogen. Ja. Also, jetzt ist es soweit. Ich mach's auch einfach kurz und sage Hallo, Andi. Andi, ich grüße dich. Nochmal Prost.
Hallo, ihr zwei.
Auf die Tassen.
Entschuldigung.
So, also ganz kurz zu deiner Vorstellung. Jan hat es ja gerade schon angedeutet. Ich habe Andi kennengelernt in Almeria. Andi arbeitet bei BMW. Und diejenigen von euch, die sich das Video vielleicht angeschaut haben, das ich gemacht habe zur S1000 Doppel-R für Motorrad und Reisen, haben den Andi auch sogar schon gesehen. Denn er war damals mein Ansprechpartner für das Thema Regelsysteme an der neuen S1000 Doppel-R. Und weil das inzwischen so ein riesiges Feld ist, habe ich gedacht, hey, ich frage den Andi, ob er nicht hier in der Sendung uns ein bisschen was dazu erzählen will. Bevor wir damit aber loslegen, darf er natürlich aber noch ein bisschen von sich erzählen. Und Regelsystem ist ja sehr weit gefasst. Andi, hallo nochmal. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was genau machst und bist du bei BMW Motorrad?
Ja, dann erstmal nochmal Hallo an euch zwei und Prost, das ist ja wirklich ganz wichtig hier, das habe ich schon festgestellt.
Ja. Dann, Prost.
Prost, genau. Ja, freue mich hier zu sein. War eine kleine Überraschung für mich, weil ich mir bei angesprochenem Video habe ich mich ja erstmal furchtbar unwohl gefühlt. Aber du hast es so professionell zusammengeschnitten, da ich mir gedacht, da wird das hier sicher auch eine lockere Nummer und dann machen wir doch einfach mal mit.
Dann kam ich dazu.
Was mache ich bei BMW Motorrad? Ich, wie du schon richtig eingeleitet hast, bin ich in der Regelsystementwicklung jetzt ich als Spezialist für die Traktionskontrolle und Motorschleppmomentregelung. Das sind so die Funktionen, die, sage ich mal, antriebsseitig eben umgesetzt werden. Weitere gibt es ja immer noch, dann das ABS, das ist ja wieder ein eigenes Regelsystem und so weiter. Aber ich jetzt in persona bin eben für alles, was auf dem Motor irgendwie geregelt werden kann, zuständig bei BMW Motorrad.
Wie genau. Kam es dazu?
Ja, wie bin ich da hingekommen? Ist wie viel bei vielen Sachen, man rutscht da irgendwie so rein. Das ist, ich habe Fahrzeugtechnik studiert und habe da damals in München auch an einem Verbrennungsmotor, der Horex VR6 Motor, ist euch vielleicht ein Begriff, der ist ja irgendwann auch mal entwickelt worden.
Aber ja. Warte mal, Horex sitzt doch nicht in München, die sind doch hier, wer ist Landsberg am Lech oder was?
Ja, genau. Ja, Da lief mal eben der Motor damals, oh mein Gott, ist das schon wieder lange her, es ist 2011 gewesen, 2010, ja genau, lief der Motor eben in der Hochschule München, wo ich studiert habe, auf dem Prüfstand. Und ich war da quasi der Prüfstandsfahrer an der Stelle, das war so meine Diplomarbeit und ich habe da mitgeholfen bei der Entwicklung von dem Motor und bin da eben bei der ganzen Motorapplikationsgeschichte vorbeigekommen, das heißt, Einspritzzeiten, Zündzeitpunkte, Drosselklappenöffnung, solche Geschichten werden da dann eben rausgefahren am Prüfstand. Und ja, mit diesem Einstieg bin ich dann bei BMW gelandet nach meinem Studium und habe dann da Motorapplikation gemacht. Erstmal beim PKW habe ich Minis Motor appliziert und bin dann gewechselt zu Motorrad und habe da dann Motoren appliziert. Und irgendwann vor 6-7 Jahren hat sich dann die Möglichkeit aufgetan, wo es hieß, es wird jemand bei den Regelsystemen gesucht und ja, da habe ich zugeschlagen. Also da bin ich schon seit ein paar Jahren aktiv auf der Rennstrecke unterwegs gewesen, kannte mich so ein bisschen mit den Grenzbereichssituationen schon aus und habe gedacht, komm, das machen wir doch mal, hört sich super an. Und ja, so bin ich dann bei der ganzen Sache gelandet hier. Regelsysteme, vor allem Traktionskontrolle zu machen.
Inzwischen. Zwei Sachen. Was ist, also zum der Michel ist ja immer technisch schon deutlich versierter als ich. In mir findest du den absoluten Laien. Ich weiß, was ein Gashebel ist, ich weiß, was ein Bremshebel ist. Guck mal, es ist nicht mal ein Gashebel, es ist ein Gasgriff, ja. Aber fangen wir deswegen mal ganz basic an. Was heißt denn, du hast Motoren appliziert?
Ja, da geht es eben um diese, was ich vorher schon erwähnt habe, diese absoluten Basics, also Einspritzzeiten. Wie viel Sprit wird bei welcher Drehzahl und welcher Drosselklappenöffnung eingespritzt, sozusagen. Aha. Da geht es um Zündzeitpunkte, wann wird gezündet, damit die Schwerpunktlage der Verbrennung zu dem Zeitpunkt liegt, wo man es haben möchte und so Geschichten. Ne? Also da geht es wirklich um die Basics, was muss in der Motorelektronik passieren, damit das Ding überhaupt läuft. Ne?
Also okay. Solche Geschichten. Da wollte ich nämlich tatsächlich nach deiner Anfangseinführung einhaken. Du hast ja gesagt, du hast Fahrzeugtechnik studiert, was ich mir, da bin ich jetzt völliger Laie, relativ, wie soll ich sagen, technisch, und zwar technisch im analogen Sinne eigentlich vorstelle. Und wenn es jetzt aber um die Regelsysteme geht und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da bin ich ja doch eigentlich sehr im, eigentlich schon fast so im IT-Programmierungsbereich, so stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, Also das ist, es ist schon so, also es ist schon eher, der Studiengang an sich war schon eher mehr in Richtung Hardware ausgelegt, also wirklich so technische Mechanik und so Geschichten mit Hebeln, die irgendwo gebogen werden und weiß ich was alles, ne? Aber da war mir relativ schnell klar, dass das, das läuft ja dann doch in die Konstruktionsschiene und da wusste ich relativ früh, dass ich da eigentlich nicht unbedingt hin möchte, dass ich eher was, ja, was Aktiveres machen möchte. Und da war, war das eigentlich die Chance mit der Diplomarbeit, die ich da ergriffen habe, auszubrechen aus dieser Konstruktionsschiene und eher in die Applikationsschiene reinzukommen.
Ja. Bist du denn, das eine ist ja jetzt hier sozusagen der Karrierewerdegang, schon immer auch motorradaffin gewesen und Motorrad gefahren, um da vielleicht mal den Hintergrund kurz zu geben?
Schon immer, ja. Also ich habe spät angefangen. Mein Vater hat mich erst mit 16 Jahren dazu gebracht quasi. Man hätte quasi früher einsteigen können, aber mit dem ersten Führerschein, dann mit 16, bin ich dann eben mit meiner Aprilia Zweitakter RS 125, bin ich dann losgeschossen, habe die Welt erobert und hatte dann ein kleines Tief mit 18, weil dann durfte man ja Auto fahren. Dann bin ich erstmal 2-3 Jahre nicht mehr ganz so viel Motorrad gefahren. Und das kam eigentlich auch erst wieder dann nach dem Studium so richtig, weil erst dann das Geld auch in ausreichender Menge wieder da war, um sich ein Motorrad wieder zuzutun. Und ja, das hat sich dann aber auch relativ schnell eigentlich hin Richtung Rennstrecke entwickelt. Und ja, das ist meine Kilometer fahre ich eigentlich hauptsächlich auf der Teststrecke und auf der Rennstrecke. Ich fahre sehr, sehr wenig Landstraße zu meiner.
Also tatsächlich, aber doch der Inbegriff von Hobby zur Berufung gemacht?
Absolut, ja. In der Tat, das definitiv. Ja.
Also mit einigen Zwischenschritten, ne? Also wenn man die
Zwischenschritten, genau.
Ja. Und jetzt dann aber ganz, ganz nah dran. Und das ist tatsächlich auch ein gewichtiger Punkt, der mich bei der Präsentation extrem überrascht hat. Nicht nur an Andi, sondern auch an den anderen BMW-Kollegen, die damit vor Ort gewesen sind. Ich mache jetzt tatsächlich mal so einen Kopfspring ganz tief rein in die Materie. Als wir dort vor Ort gewesen sind, ging es ja eben um die neue S1000 Doppel-R und die Regelsysteme, die ja sehr vielfältig inzwischen am Motorrad sind. Und vorgestellt wurde aber explizit der neue Slide Assist, der im Rahmen der Traktionskontrolle wirkt und eigentlich was ist für sehr, sehr schnelle Rennstreckenfahrer, die es schon einfach gewohnt sind, ans Limit zu gehen. Und das macht tatsächlich Andi auch so ein bisschen aus, das fand ich sehr, sehr faszinierend, dass er eben, wie es gerade schon angedeutet hat, viel auf der Rennstrecke unterwegs ist und tatsächlich diese Systeme auch mit seinem Fahrkönnen in den Regelbereich bringt und das quasi auf eine kontrollierte Art und Weise. Das hast du gerade schon angedeutet, du fährst sehr, sehr viel auf der Rennstrecke. Der eigentliche technische Arbeitszeit ist am Computer, nehme ich an, hauptsächlich.
Sehr viel, ja.
Sehr viel. Ja. Testest du das bei BMW selber, was du quasi am Computer umsetzt?
Das, ja, wie sieht dein Arbeitsalltag genau aus? Ja,
ja, das läuft bei BMW jetzt schon so, dass alles, was ich jetzt hier beim Programmieren verbreche und was ich mir da ausdenke, muss ich auch selber testen. Also dementsprechend muss man da auch mit einer gewissen Sorgfalt rangehen an die ganze Sache, weil es halt auch schnell schief gehen kann sonst. Aber das ist auch das, was den Job irgendwo auch ausmacht und den Reiz auch gibt, eben, dass ich alles, was ich mir so ausdenke, auch testen kann. Und das geht auch schönerweise eigentlich sehr schnell. Ich habe eine Idee, kann die innerhalb von teilweise wenigen Stunden umsetzen und kann es dann auf der Teststrecke ausprobieren. Also das ist ein tolles Arbeiten, weil du sofort eine Rückmeldung auf deine Ideen bekommst, sage ich mal, klappt, klappt nicht, klappt gut oder eben nicht so gut, müssen wir noch was machen. Also das ist.
Aber Moment, fangen wir vielleicht mal vorne an. Wie sieht so der Prozess aus? Also, keine Ahnung, wann gab es die ersten Regelsysteme? Das war irgendwie ABS. Ich erinnere mich noch, mein erstes Motorrad hatte ich 2008 um den Dreh. Und da war gerade so das ABS am Großwerden, habe ich das Gefühl. Gab sicherlich schon deutlich vorher, aber dass es dann so allmählich massentauglich wurde und dann auch ein Standard wurde, ein Motorrad, war, glaube ich, dann auch so dieser Zeitpunkt um den Dreh. Und seither ist ja dramatisch viel passiert in der Elektronik. Wie kamen diese ganzen Sachen zustande, wenn du das jetzt so aus BMW-Perspektive betrachtest und die neue Entwicklung sieht, betrachtest? Ist es dann so, weil so wie du es gerade beschrieben hast, du hast irgendwie eine neue Idee, sitzt du montagmorgens da und grübelst mal so ein bisschen vor dich hin und sagst, ey, pff, vielleicht könnte das funktionieren? Oder kommt dann, ich meine, BMW ist ja auch ein großer Konzern, irgendeine andere Abteilung um die Ecke und sagt, zum Beispiel jetzt mit diesem Slide-Assistenten, also mit dem man ja kontrolliert irgendwie driften kann oder das Motorrad querstellen kann, kommt da jemand um die Ecke und sagt, Leute, hier driften, wie das hier irgendwie die Superbike-Fahrer machen, sieht ganz geil aus, wir wollen das auch dem Publikum zur Verfügung stellen, macht mal. Hm, und du musst dann die Suppe auslöffeln.
Ich verstehe, worauf du raus willst. Also da gibt es natürlich, da gibt es zwei verschiedene Wege, wie sowas kommen kann. Also im Endeffekt, du hast recht, es ging ja so in den, also dass es sich dann wirklich durchgesetzt hat, war ja so Ende der 2000er, sage ich jetzt mal, wo dann die Elektronik so groß geworden ist. Ich glaube, es war 2010 mit, oder 2009 war, glaube ich, die K1300 oder K1200S war, glaube ich, die erste, die eine Traktionskontrolle zum Beispiel bekommen hat. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach, ich möchte nicht sagen aus der Not geboren, aber die Motorräder haben halt einfach immer noch mehr Leistung, immer noch mehr Drehmoment bekommen. Und irgendwann waren dann halt auch einfach mal die Fahrer einfach auch überfordert oder der Gummi überfordert. Und dann hat man sich irgendwo auch die Frage stellen müssen, ja, wie kriegen wir denn das noch für den normalen Kunden irgendwie vernünftig serviert, ohne dass da, weiß ich, was passiert draußen. Und aus dieser Fragestellung ist dann irgendwo die Traktionskontrolle auch geboren worden, wo man gesagt hat, okay, jetzt schauen wir, dass wir da Schlimmeres verhindern und ja, den Highsider irgendwie schon vorher abfangen wollen quasi. Und da ging es dann los mit den ersten einfacheren Systemen, noch nicht schräglagenabhängig, sondern wirklich nur Vorderraddrehzahl, Hinterraddrehzahl vergleichen, schauen, wie viel Schlupf ist da und dann relativ grob wurde da noch geregelt, aber wurde halt einfach sicher geregelt, sodass du dich jetzt erstmal nicht sofort hinlegst dabei. Ne? Und dann hat sich das halt einfach entwickelt, immer mehr in Richtung Performance. Die Leistung ist noch weiter hochgegangen. Damals kam dann die erste Doppel-R, die hatte dann schon 193 PS, glaube ich. Da war dann auch klar, dass das solche Leistungen dann ohne eine Traktionskontrolle für den normalen Kunden eigentlich nicht mehr vernünftig kontrollierbar sind. Das war ja auch die Zeit, wo, ich glaube, die Konkurrenz damals war irgendwo bei 160, 170 PS und da war es schon, da waren sie, die Yamaha 1 war damals als Mitbewerber bekannt, weil die so grob mit viel Drehmoment dich abgeworfen hat, solche Geschichten. Ne? Und als BMW dann gesagt hat, man macht einen Supersportler, dann war klar, dass das irgendwie besser funktionieren muss, besser laufen muss. Ne? Und so ging das dann los. Also du wirst entweder quasi von außen angetriggert, dass die Anforderungsseite sowas haben möchte, oder andersrum kann es dann auch laufen, wie jetzt bei diesen Slide Controls. Das war dann eigentlich aus der Entwicklung heraus geboren, die gesagt haben, hey, wir könnten das machen, wenn wir das und das bekommen. Wollen wir nicht vielleicht. Und die Anforderer, also unser Vertrieb, hat dann gesagt, ja, hört sich super an. Glaube ich, können wir verkaufen, lass mal machen. Ja, also es ist so, kann aus allen möglichen Bereichen kommen im Endeffekt, wie es dann angefordert wird. Ja.
Okay, geil. Und jetzt sind wir also bei dem Prozess, wie sowas zustande kommt und wo diese Ideen generiert werden. Und dann kommst also du ins Spiel. Da sagt jetzt jemand, hey, wir müssen jetzt nicht anfangen, immer die Fahrer darin zu briefen, dass sie vielleicht auf die Hinterradbremse treten müssen, um so ein bisschen querzustellen, sondern wir wollen das irgendwie technisch dann auch irgendwie lösen. Mach mal. Und dann setzt du dich an den Computer und fängst an, darum zu tippen. Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du irgendwie so ITler im Sinne von, dass du dann irgendwie was codest? Oder also man merkt, auch hier habe ich wieder gar keinen Plan.
Ja, das ist, also ITler bin ich jetzt nicht. Man wächst auch da so ein bisschen rein in die Geschichte, aber das läuft alles über MATLAB Simulink. Das ist quasi eine grafische Programmiersprache, unter der man sich schon relativ viel vorstellen kann. Also man bastelt das mit Blöcken quasi zusammen, was man sich da so denkt. Und da kann eigentlich jeder mit ein bisschen technischem Verständnis kann sich da sehr schön Funktionen zusammenbauen, die dann später noch entweder per Autocode wirklich automatisch dann in Codezeilen umgesetzt werden oder von einem Programmierer umgesetzt werden. Und genau, ja, wie man da drauf kommt, also auf die Funktion jetzt zum Beispiel dieser Breakside Assist, den du angesprochen hast, das war eigentlich eine Spielerei auf der Teststrecke, wie das geboren wurde, weil es war klar, dass diese Funktion der Motorschleppmomentregelung, die war 2 Jahre vorher, ging die mit den Boxern in Serie. Und es war klar, dass die Vierzylinder die auch bekommen sollen. Und dann war es einfach eine Spielerei zu überlegen, was können wir denn damit eigentlich noch so machen? Können wir da nicht vielleicht sogar einen Schlupf wirklich stabil hinstellen und da ja umsteigen damit? Und dann haben wir ausprobiert, hat funktioniert einigermaßen grob und dann haben wir gesagt, okay, machen wir was draus.
An der Stelle musst du vielleicht ganz kurz erklären, was die Motor-Schlupfmomentregelung tatsächlich ist und was man darunter verstehen muss, weil wir natürlich sehr, sehr viele Zuhörende haben, die da in der Materie nicht so genau drin sind und sich nicht genau vorstellen können, was da im Motor oder was da am Motorrad tatsächlich vor sich geht, wenn also da so ein System eingreift.
Ich spoilere auch noch eine Sache, wir haben mindestens einen Gesprächspartner in dieser Runde, der auch keinen Plan hat, was das ist.
Okay, dann schaue ich jetzt die ganze Zeit dir in die Augen. Also die Traktionskontrolle, kannst du dir wahrscheinlich schon was drunter vorstellen, Jan, ne?
Die ist klar soweit. Ich habe eine S1000R und die hat das auch.
Also super, wunderbar, dann weißt du, wie das funktioniert. Der Schleppmomentregler funktioniert eigentlich haargenau so, nur dass er es bei genau, dem anderen Fahrmanöver zum Arbeiten kommt. Nämlich nicht bei Vollgas, sondern bei komplett geschlossenem Gas. Und wenn du da jetzt dir vorstellst, das Gas ist komplett geschlossen, du fährst zum Beispiel auf nasses Laub, dann reicht das Schleppmoment vom Motor schon aus, damit die Hinterraddrehzahl abfällt.
Schleppmoment ist quasi Motorbremse.
Motorbremse, genau, ja. Das ist die Motorbremse. Und das reicht dann schon aus, damit die Drehzahl vom Hinterrad abfällt und dadurch wird das Fahrzeug instabil. Es rutscht dir weg, wie wenn du zu viel Gas geben würdest. Ne? Es rutscht, ist einfach Schlupf, ob er jetzt positiv ist oder negativ, ist egal. Fahrzeug wird instabil und rutscht dir weg. Und das können wir halt vermeiden, indem wir dann die Drosselklappe ein kleines bisschen aufmachen und das Schleppmoment, also die Motorbremse, ein bisschen reduzieren, damit das Hinterrad wieder stabil wird.
Genau. Also ihr gebt quasi ein bisschen Gas, um das abzumindern.
Genau, ja. Und da ist dann natürlich die Überlegung, vielleicht können wir ja einen bestimmten Zielschlupf hinstellen, jetzt für diesen Brake Slide Assist, und sagen, okay, wir wollen jetzt einen hohen Schlupf haben, lassen den Fahrer dann quasi auf die Bremse treten, ne? Der tritt auf die Bremse, und wir geben dann halt ein bisschen mehr Gas, teilweise sogar ziemlich viel, um gegen die Bremse zu arbeiten, um diesen Schlupf stabil zu halten, diesen Slide am Ende. Ja. Und das war so eine Spinnerei, die wir da hatten. Und das war aber relativ schnell ausprobiert auf der Fahrdynamikfläche und haben wir gesehen, ja, also hat natürlich noch nicht perfekt funktioniert, aber hat funktioniert. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir das wirklich so umsetzen, dass es auch der Kunde vernünftig fahren kann, sag ich jetzt mal.
Wenn ihr da auf der Dynamikfläche unterwegs seid, wie und ihr seid da ein paar BMW-Mitarbeiter und habt da so eine fixe Idee und denkt, hey, wir haben ja da diesen Motorschleppmomentregler, den wir quasi das ein bisschen hinprogrammieren können, dass das gut funktioniert. Wie muss man sich das denn da vorstellen? Irgendjemand sagt, hey, lasst uns den und den Wert probieren, ein anderer setzt sich drauf und wenn es dumm läuft, liegt da auf der Waffel oder wie das läuft das?
Also die Idee hatte ich mit einem Kollegen zusammen und der Kollege hat ABS gemacht, ich eben hier die Schleppmomentregelung und ja, wir hatten dann eben beide so die fixe Idee, dass man das machen könnten und dann haben wir das schon auch selber ausprobiert, ist ja klar. Also das ist
Wie bist du versichert?
Ja, das ist schon über die Berufsgenossenschaft.
Also das, die Versicherungssumme, die BMW da wahrscheinlich im Jahr zahlen muss, übersteigt so die eines Normalsterblichen im ganzen Leben vermutlich, weil jetzt mal, also klingt alles total geil und witzig und was mir nur wieder auffällt ist, Motorradfahrende haben einfach einen an der Waffel. So. und ich finde es cool, dass ihr da so mit der Herzblut dabei seid und einfach sagt, so, ja, lass mal was machen. Das ist irgendwie wirklich immer so der Jungens- und mittlerweile auch hoffentlich Mädels-Traum, der dann da einfach dann nochmal mit dem größeren Spielzeug ausprobiert wird. Aber jetzt mal wirklich, passiert da nicht auch regelmäßig was? Wenn ich jetzt gerade auch mal an die ABS-Jungs denke, weil du es gerade angesprochen hast. Kurven-ABS, all solche Themen. Geile Sachen, aber irgendjemand muss es ja wirklich dann erstmal in den Grenzbereich bringen. Und dazu gehört ja im Regelfall auch, dass du den Grenzbereich überschreitest, um diese Systeme richtig einzustellen, oder?
Das gehört natürlich dazu. Also wir haben auch alles an Schutzmaßnahmen sozusagen getroffen, was du treffen kannst. Also hier diese Dynamikfläche, die ist riesengroß, die hat, keine Ahnung, 10 Fußballfelder groß, da hast du Platz ohne Ende, sodass du da wirklich nirgendwo dagegen fahren kannst und dann wirklich mal was passieren sollte. Und wir müssen alle mit Airbag-Kombis fahren. Wir haben Fahrausbildungen noch und nöcher, die da irgendwo eine gewisse Sicherheit herstellen sollen. Also wird alles getan, aber trotzdem lässt sich nicht vermeiden. Natürlich liegt man irgendwann auch mal auf dem Platz. Das gehört irgendwo dazu. Aber im Normalfall passiert auch wirklich genau gar nichts. Also ich habe mir vor 6 Jahren habe ich mir mal das Handgelenk gebrochen, aber da bin ich selber schuld gewesen, weil ich nämlich gedacht habe, dass die Traktionskontrolle der Konkurrent wohl schon genauso gut sein wird wie unsere, als wir so einen Benchmark gemacht haben. Hat nicht funktioniert.
Ah, guck mal, da kommen wir doch in die Insights. Das heißt, also ist ja schon bekannt, ihr habt dann auch Konkurrenzprodukte, Wettbewerbsprodukte, wie man ja sagt, und zersammelt die dann auch mal.
Ja, die war danach ziemlich platt, ja. Das war nicht mehr viel übrig von dem Ding. Das
okay, ist, und wie oft hat es dich in den, du bist jetzt was, 6 Jahre auch bei BMW Motorrad in dem Bereich, korrekt?
Ja, 6-7 Jahre ist jetzt hier die Regelsystementwicklung, ja.
Also, kannst du noch zählen, wie oft es sich zersammelt hat?
Ja, ich habe einen guten Schnitt von circa 2 Stürzen im Jahr. Das ist eigentlich ein guter Schnitt, sage ich jetzt mal. Für das, was man da so macht, ist das okay. Also,
aber während der Arbeitszeit?
Privaten Stürze, ne? Also da ist dann, das dann schon alles drin.
Okay, also tatsächlich dann ein sauberer Schnitt, denn ja. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist, so wie du es ja gesagt hast, da kommt das natürlich auch vor. Allerdings bewegt man sich ja da mit Systemen oder beziehungsweise in einem Bereich, den man vermeintlich überblicken kann, was ja bei euch im Arbeitsalltag, wenn ihr da rumspielt, ja wahrscheinlich auch nicht immer gegeben ist. Ne? Also wenn ihr da experimentiert, ihr setzt euch ja drauf, um zu fahren, um eben auch zu testen. Okay, ist das, was ich jetzt technisch angestoßen habe, praktisch auch sinnvoll umsetzbar?
Ja. Also die Stürze, die ich jetzt hatte in letzter Zeit, die waren auch alle auf privaten Rennevents. Also das war jetzt gar nicht so in der Arbeit, das stürze ich sehr, sehr selten. Zum Glück, das ist aber gut so. Das waren eher die privaten Rennevents, wo ich dann gestürzt bin, zwar auch mit Entwicklungsfahrzeugen teilweise. Und das ist auch das Schöne, da kommen dann auch nochmal Ideen bei raus. Wenn du siehst, okay, da hat jetzt das System nicht so funktioniert, wie es soll, dann kommt auch aus sowas natürlich wieder eine Änderung raus, wo du sagst, das muss besser gehen, das kann so nicht bleiben. Und hast du auch schon was mit rausgezogen, sage ich mal. Das ist.
Aber was ich interessant finde, ist, du sagst, zum Glück bei der Arbeit weniger. Wenn ich jetzt auf mein eigenes Konto schauen würde, würde ich es ja wahrscheinlich umgekehrt sehen. Oder kriegt ihr dann irgendwann von BMW höchstpersönlich die Leviten gelesen und es gibt nur noch befristete Arbeitsverträge?
Nee, also das ist in der Arbeit ist es so, auf dem Testgelände, das ist jetzt nicht, die Sturzräume sind da meistens auf den Handlekursen nicht so riesig wie auf der Rennstrecke. Deswegen, wenn schon stürzen, dann lieber auf der Rennstrecke, da gibt es viel Auslaufzonen und die Handlekurse. In der Arbeit, da möchte man nicht stürzen. Das ist nicht so schön. Ja.
Jetzt hast du ja angedeutet, dass du für die Traktionskontrolle und eben für die Motorschleppmomentregelung zuständig bist. Moderne Motorräder und vor allen Dingen die von BMW sind ja aber tatsächlich vollgestopft mit Elektronik und Assistenzsystem. Wie viele Leute arbeiten denn? Also ich sag jetzt mal, wenn wir im Hause BMW schauen, grundsätzlich an den Fahrassistenzsystemen. Also ich als Laie, wenn es um die IT-Geschichte geht, bin ich ja völlig unbedarft. Stell mir vor, dass da quasi Armeen von Programmierern sitzen und sich da super kluge Sachen überlegen, damit das quasi alles auf die Straße gebracht werden kann.
Ja, ganz so viele sind es dann beim Motorrad doch nicht. Also das sind jetzt bei uns in der Truppe, die jetzt die wirklichen Regelsysteme machen, sage ich mal, sind es insgesamt vielleicht 6 Mann, die sich wirklich mit ABS, Traktionskontrolle, Schleppmomentregelung und so weiter wirklich über alle Derivate irgendwo beschäftigen. Genau. Es kommen noch ein paar dazu für so ein SAF-Fahrwerk zum Beispiel, so ein semiaktives Fahrwerk. das sind nochmal vier Mann, ja, also das ist dann, aber dann im Endeffekt schon wieder kein Regelsystem mehr, das ist ja schon wieder Fahrwerk dann an der Stelle. Das heißt, ja, sechs Mann, was sich wirklich um die Regelsysteme kümmert.
Krass, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass es nur sechs Personen sind, vor allem, weil du sagst, über alle Modellgruppen hinweg. Und wir waren jetzt ja bei dem, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, natürlich wieder im sehr sportlichen Bereich. Das ist so ein bisschen die DNA dieses Podcasts auch. Aber natürlich ist ja Elektronik ein Thema für alle Motorräder. Ist es denn grundsätzlich irgendwie eigentlich egal, was das für ein Motorrad ist? Also in der BMW-Welt, ob das jetzt eine R18, diese dicke Chopper ist, eine GS, das meistverkaufste Motorrad, oder nehmen wir mal irgendwie G310 irgendwie als kleines Ding. Ist dir das als Elektronikfachbeauftragter, nenne ich es jetzt mal, wichtig? Spielt das eine Rolle?
Also da ist es so, dass wir bei fast allen Fahrzeugen zum Beispiel die gleiche Motorsteuerung verwenden. Und da läuft auch eigentlich überall die gleiche Software. Das heißt, wir haben da jetzt rein softwaremäßig keine Unterschiede zwischen den ganzen Fahrzeugen. Wo es natürlich Unterschiede gibt, das ist die Bedatung am Ende. Also wie sind die Systeme appliziert? Aber der große Vorteil ist halt der, man kennt seine Funktionen und man weiß ganz genau, wo man ran muss. Und dementsprechend dauert auch so eine Applikation von einem Fahrzeug jetzt nicht unendlich lange, sage ich mal. Natürlich ist es ein Aufwand, du musst die Reifen alle fahren und so weiter und so fort. Aber es ist schon zu stemmen, sag ich mal. Und wie war die Frage nochmal?
Ja, ob es für dich eigentlich einen Unterschied macht, aber das hast du schon gesagt, eigentlich nicht. Reifengröße oder was habe ich jetzt rausgehört?
Reifengrößen musst du dir anschauen, du musst dir wirklich jeden freigegebenen Reifen von uns anschauen. Also du hast schon ein ordentliches Programm, aber das Fahrzeug an sich ist eigentlich erstmal egal, auf dem du dich da bewegst. Das ist immer das Gleiche, das du da machst.
Das heißt, bist du denn auch zum Testen auch auf allen Modellen unterwegs? Nicht nur die Wettbewerbsprodukte und die S1000, weil wir darüber gesprochen haben.
Sondern die Wettbewerbsprodukte ganz, ganz selten. Die fahre ich nur einmal alle sechs Jahre, um sie kaputt zu machen. Nee, ich fahre wirklich eigentlich nur unsere Fahrzeuge. Und ich bin jetzt der Mann für alle Boxer und bin, was den Schleppmomentenregler angeht, bin ich auch noch bei den Vierzylindern mit aktiv. Aber hauptsächlich appliziere ich eigentlich auf den Boxern.
Und jetzt hattest du ja gerade angedeutet, dass die Software, die zum Einsatz kommt, über alle Modelle, so wie es Jan gerade schon aufgezählt hat, mehr oder minder identisch ist. Jetzt ist ja quasi die Software in Anführungsstrichen nur so gut wie die Daten, die man der Software quasi zur Verfügung stellt und füttert, nehme ich an.
Absolut, ja.
Um quasi optimales Ergebnis zu erreichen. Gibt es denn da Unterschiede bei den verschiedenen Modellen? Also ja, wenn absolut.
Die Daten sind wirklich komplett anders. Die sind dann, die sind auf jedes Fahrzeug wirklich genau angepasst, weil auch die verschiedenen Motorkonzepte brauchen eine eigene Bedatung, eine eigene Herangehensweise. Also die sind an den wenigsten Stellen sind wirklich die Bedatung identisch. Das ist wirklich dann was ganz Eigenes für jedes Projekt, sage ich.
Und wie lange brauchst du für so eine Anpassung? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das auch so sagen darfst, aber ich frage einfach mal, wie lange braucht BMW Motorrad im Schnitt von der ersten Idee eines neuen Motorrads bis zur Serienreife? Kannst du das sagen?
Also was die Elektronik angeht?
Nee, jetzt erstmal so grundsätzlich von erster Idee bis es im Laden steht.
Ja, grundsätzlich kannst du da circa 4 Jahre rechnen.
Und wann kommst du dann ins Spiel?
Wir steigen nicht relativ später, sondern eher so mittig, sage ich mal. Aber auch da ist es dann für unsere Arbeit, mit jeder Bauphase, da kommen verschiedene Prototypen-Bauphasen quasi, mit jeder Bauphase steigt dann unser Aufwand, weil wir auch nicht mit der allerersten Bauphase gleich alles fertig machen, weil wir genau wissen, da ändert sich ja eh nochmal so und so viel. Deswegen wird der Hauptteil der Arbeit eigentlich in den späten Bauphasen gemacht.
Und wie sehen dann vor der Serienreife da die Testung aus? Also ich meine, der deutsche Prototyp an Motorradfahrer ist ja auch immer ganz gerne dann dabei, rumzuschimpfen und alles besser zu wissen. Und wenn dann nach erster Auslieferung was nicht ganz funktioniert, ich meine, ich muss da selbst mir den Spiegel vorhalten, ich bin wahrscheinlich der Erste, der genauso tickt. Wenn dann irgendwas rauskommt und es nicht fertig, dann wird ja oft gesagt, ja, jetzt wird dir einem Schrott verkauft und ist noch nicht mal richtig durchdacht und Hauptsache schnell raus und so weiter. Aber ihr testet ja schon relativ viel, würde ich jetzt mal unterstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, mit so einem präfinalen Prototypen, wie viel Kilometer absolviert ihr damit? Wie sieht so ein Testlauf aus, bevor ihr sagt, jo, so können wir in die Serienreife gehen?
Also mit unserer, sage ich jetzt mal, letzten Baustufe, bevor dann wirklich schon die Vorserien loslegen, mit der arbeiten wir am meisten. Und mit der bin ich dann schon, ich sag mal, insgesamt 6 bis 8 Wochen am Fahren, wirklich auf der Teststrecke, wo gefahren wird, ausgewertet und jede Ecke quasi angeschaut wird. Und ja, also da ist dann schon viel Arbeit zu tun im Endeffekt.
Kann man das in Kilometer beziffern?
Ich kann es dir in Runden am Handlingkurs sagen. Kilometer schwierig. Es sind gar nicht so viele Kilometer, weil es jetzt in meinem Job extrem dichte Kilometer sind, sage ich jetzt mal, was das Wissen angeht. Weil es sind, der Handlingkurs, der geht ungefähr 3 Minuten, hat, 40 Kurven. Und da wird dann in jedem Outing wird quasi jedes Setting, also Rain, Road, Dynamic und so weiter, wird meistens eine Runde gefahren, je nachdem, wie lang der Reifen kann, weil meistens ist das der limitierende Faktor, dass die einfach überhitzen. Gerade bei so einer GS, da in so einem Reifen, der verträgt so eine Belastung, wenn man dem jetzt wirklich durchgehend auf die Mütze gibt, das verträgt der nicht lang. Vor allem nicht, wenn die Außentemperaturen normal sind, sage ich jetzt mal. Und ja, so fährt man seine 4 Runden, fährt wieder rein, schaut sich die Messung an, ob das so ist, wie man sich es gewünscht hat, oder ob man irgendwelche Events während der Fahrt hatte, die einem nicht so gefallen haben. Und dann werden diese Events bearbeitet und du überlegst dir was dagegen und dann fährst du es nochmal.
Aber das hast du gerade ja schon gesagt, dass du in diesen 4 Runden die 4 Fahrmodi durchtestest. Und wir sind jetzt ja schon relativ weit drin in der Materie. Mhm. Was mich jetzt aber tatsächlich und also für unsere Zuhörenden auch interessieren würde, weil du ja angedeutet hast, dass zum Beispiel das elektronische Fahrwerk nicht zu den Assistenzsystemen zählt, ne? Welche Komponenten, welche Systeme fallen denn da in euren Verantwortungsbereich? Also in denen von dir und deinen Kollegen, welche Systeme sind denn da auf dem Prüfstand bei den neuen Modellen?
Ja gut, das Fahrwerk natürlich auch, aber es ist jetzt für mich erstmal kein Regelsystem. Mit dem Fahrwerk habe ich jetzt erstmal so viel nicht zu tun, außer ich merke, dass irgendwas wirklich überhaupt nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die Rückmeldung natürlich auch an die Kollegen. Aber was ich mir wirklich sehr, sehr genau anschaue, ist eben die Traktionskontrolle, der Schleppmomentregler und auch das ABS. Also das schaue ich mir sehr, sehr genau an und Traktionskontrolle, ABS und Schleppmomentregler habe ich selber im Griff, da kann ich dann ändern, wie ich es eben mir denke. Und beim ABS, da stehe ich in direktem Kontakt mit den Kollegen, dass man das dann im Fall auch anpasst, wenn da was aus meiner Sicht nicht ganz richtig läuft.
Aber das ist ja noch auch ein entscheidender Punkt. Du sagst ja selbst, du bist dann über Schleppmomentregelung und so weiter her, über diese ganze Thematik. Mhm. Aber sie werden sich ja jetzt nicht nur auf dich verlassen, oder? Also wie viele Leute sind dann auch in dieser finalen Testung auf diesem Handlingsparcours beschäftigt? Und wer sagt am Ende, genauso wollen wir es haben?
Ja, so viele gibt es da eben bei uns nicht. Also am Ende bin es schon ich, der das sagt, wie ich das haben möchte. Also das ist mein Projekt.
Krass, und, voll geil. Es ist bloß irgendwie immer, weißt du, wenn du so als Narr und Laie da durch die Weltgeschichte gehst und dann irgendwie immer nur von so einem riesen Konzern hörst, dann denkst du, da sitzen ja bestimmt 30, 40 Leute.
So ist es beim PKW auch. Also,
Aber es gibt schon auch nochmal Fahrer, ich nenne sie jetzt mal, keine Ahnung, Profifahrer oder so, die einfach das Gesamtpaket so ein bisschen auch testen.
Absolut, also wir haben so mit jeder Baustufe werden bei uns Dauerprobungen über zigtausende Kilometer gefahren, um eben auch die Hardware zu überprüfen. Und da wird natürlich, meine Funktionen werden da auch mitgefahren, ja. Nur ist es bei denen im Normalfall so, dass die nicht so im Grenzbereich fahren, wie ich das tue in meinem Job, weil natürlich der Sinn ist, dass diese Kisten die Kilometer auch schaffen, damit man sich auch eine Hardware angucken kann. Nicht, dass die schon vorher krumm sind, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kannst du ja keine Hardware mehr angucken. Ja. Also diese Grenzbereichserprobungen, gerade mit den Boxern, die finden eigentlich nur so bei mir statt. Das fährt sonst keiner, dieses Programm. Es gibt noch einen Freizeichner, der heißt bei uns Freizeichner. Das ist der erste Kunde. Das ist sage ich mal, noch der Einzige, der dann wirklich in dem Bereich mit reinfährt, die Funktion bewertet und sagt, gefällt ihm so oder gefällt ihm nicht. Aber das war es dann eigentlich auch wirklich
schon. Aber was hast du...
Mit den Supersportlern ist es wieder ein bisschen anders. Da gibt es auch Rennstrecken-Dauererprobungen und da sind dann auch Profi-Rennfahrer mit am Start, die dann auch ihren Input geben. Aber für so einen Boxer gibt es natürlich keine Rennstreckenerprobung dementsprechend.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du tatsächlich Herr über die, nenne es jetzt mal Innovationen oder Änderungen und Anpassungen bist, die im Rahmen dieser Modellentwicklung mit integriert werden. Und hast aber auch schon angedeutet, dass ihr im Motorradbereich relativ wenig Leute seid. Und erzählt, dass im Automobilbereich die Teams da in diesem Spektrum deutlich größer sind. Jetzt kommen ja, also ich sag mal, zumindest von der Nomenklatur im Automobilsektor ähnliche Systeme zum Einsatz wie beim Motorrad. Also ich habe dort auch ein ABS, ich habe eine Schlupfkontrolle, ja, etc. Ja. Gibt es da Synergien oder irgendwie Wissenstransfer? Profitiert BMW Motorrad oder vielleicht auch bei anderen Herstellern, bei Honda, wird das ja dann wahrscheinlich ähnlich sein, profitiert der Motorradbereich auf irgendeine Art und Weise von den Entwicklungen aus dem Automobilsektor?
Wenig, sage ich jetzt mal. Also dafür sind die Systeme einfach ein bisschen zu verschieden. Einfach hier das Zweispurfahrzeug-Auto mit keiner Schräglage gegen unseren Einspurer, wo die Schräglage einen riesigen Einfluss spielt bei jeder Funktion. Es ist schwierig. Also es gibt schon hier und da kleinere Synergien, wo wir natürlich riesige Synergien haben. Das ist eben bei der Infrastruktur, das heißt Motorprüfstände, dann natürlich das Testgelände in Frankreich oder die anderen Testgelände, die BMW so hat. Das könnte sich ein kleines Motorrad ohne den großen Autobruder einfach nicht leisten. Das geht gar nicht. Ja. Und da gibt es natürlich schon enorme Vorteile, die wir daraus ziehen. Aber jetzt wirklich auf Funktionsebene von den Regelsystemen kleinere Sachen, ja, aber nicht wirklich viel.
Ich wollte noch mal einmal auf das Thema Testen zu sprechen kommen, dann können wir das danach auch abschließen. Aber weil du es so gesagt hast, dass du da im Boxerbereich unterwegs bist und das natürlich hardcore angehst, da denke ich mir halt, gibt es da Unterschiede dann auch nochmal in dem Testing zwischen den Einsatzzwecken? Weil nehmen wir jetzt mal die GS, die wird ja realistischerweise in allen Gebieten eingesetzt. Also von dem normalen Standard-Landstraßenfahrer zu der Person, die das aber doch auch sehr, sehr sportlich auf dem Asphalt bewegt, hin zu komplett Enduro. Also das ist ja auch irgendwie mal so ein bisschen der Claim von der GS, die eierlegende Wollmilchsau, kann irgendwie doch irgendwie alles. Kann ich mir vorstellen, braucht natürlich viel, viel mehr Testzwecke, als nehmen wir mal die Supersportler, die ja de facto immer auf Asphalt unterwegs bist. Also ich glaube, würde jetzt mal unterstellen, dass eine Doppel-R nicht im Sand bewegt wird.
Ja, das stimmt
absolut. Nicht absichtlich, ja.
Da, also ganz so einfach kann man es jetzt nicht sagen. Natürlich ist eine GS vom Einsatzzweck her deutlich vielfältiger. Dafür ist eine Doppel-R natürlich die Waffe, die wirklich am absoluten Grenzbereich bewegt wird, und du brauchst einfach mehr Zeit und auch mehr Hirnschmalz, mehr Funktionen, um diesen absoluten Grenzbereich auch wirklich irgendwo zu erreichen und kontrollierbar zu machen. Weil wir bewegen uns da inzwischen schon irgendwo, ich weiß nicht, ob wir noch 1% irgendwo verschenken, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind da schon wirklich extremst am Limit inzwischen, was jetzt bei der Doppel-R der Fall ist. Und bei einer GS, da wäre noch Platz, weil da gibt es auch noch keinen Lenkwinkelsensor für eine Schräglaufwinkelregelung, also diese Drift-Control, das gibt es da nicht, weil auch einfach der Kundennutzen natürlich dementsprechend in dem Segment auch nicht so groß wäre, sage ich jetzt mal. Und ja, man legt sich allgemein nicht ganz so ans Limit, und damit sparst du natürlich schon auch wieder einfach auch ein bisschen Entwicklungszeit und ja, es macht es von dem her ein bisschen einfacher, sage ich mal.
Jetzt hast du gerade das Thema GS im Vergleich zur S1000 Doppel-R angesprochen, auch den Lenkwinkelsensor. Da können sich wahrscheinlich viele Zuhörende auch nicht so konkret was drunter vorstellen, vor allen Dingen, wenn sie eben sich mit dem Motorrad, mit der neuen Doppel-R noch nicht beschäftigt haben. Das bringt mich aber tatsächlich zu einem Punkt, den wir in dem Zusammenhang noch überhaupt gar nicht angesprochen haben. Ne? Also wir haben die Traktionskontrolle, du hast die extrem dynamischen Fahrsituationen und Fahrmomente angesprochen, die ein Motorrad eben ja mit sich bringt, wenn es bewegt wird. Was gehen denn grundsätzlich überhaupt für Informationen und für Messwerte in diese Systeme ein, damit die heute eben auf diesem Niveau arbeiten, wie sie arbeiten können? Du hast gerade gesagt, bei der Doppel-R verschenkt ihr keinen Prozent mehr. Das heißt, ihr seid sehr, sehr weit draußen. Was wird denn da überhaupt alles berücksichtigt?
Ja, also die Haupteinflussfaktoren, bleiben wir einfach mal bei der neuen Doppel-R für die Traktionskontrolle, sind da die Raddrehzahlen vorne und hinten natürlich, um den Schlupf berechnen zu können. Dann die Schräglageninformationen aus der Sensorbox errechnet, also wo quasi die Drehraten und Beschleunigungen ermittelt werden. Daraus berechnen wir uns dann die Schräglage. Und jetzt eben neu für die Doppel-R eben der Schräglaufwinkel, der aus der Lenkwinkelsensorik errechnet wird. Das sind so die Hauptparameter, die wir brauchen für die Traktionskontrolle.
Also Schräglaufwinkel, um das ein bisschen plastisch nachvollziehbar zu machen, ist quasi der Winkel, in dem der Lenker eingeschlagen ist.
Ja, nicht ganz. Das ist der Lenkwinkel. Der wird quasi mit der Lenkwinkelsensorik erfasst. Aber der Schräglaufwinkel vom Hinterrad wirklich, da geht es wirklich um, wenn du dir jetzt einfach den Reifenpatch vorstellst, dann ist der Schräglaufwinkel der quasi an diesem Reifenpatch der Driftwinkel sozusagen. Der ist nicht genau gleich wie der aus der Lenkwinkelsensorik, weil einfach noch andere Dinge passieren über die unterschiedlich breiten Reifen vorne, hinten, solche Geschichten. Du hast da dadurch schon einen Lenkwinkel vorhanden, wenn du nur stationär durchrollst durch eine Kurve, hast du auch schon einen Lenkwinkel. Deswegen ist es nicht genau das Gleiche. Aber wir berechnen eben diesen Driftwinkel am Reifenpatch hinten, das ist dieser Schräglaufwinkel, aus der Lenkwinkelsensorik.
Krass. Also es ist einfach ein Gebiet, da muss ich echt sagen, boah, was da alles passiert. Bringt mich aber zu der Frage, die bestehenden Systeme, jo, soweit verstanden, also kann ich noch nachvollziehen, gerade Traktionskontrolle, wie du schon sagst, kennen wir vom Auto, ABS, beim Kurven-ABS bin ich schon immer so ein bisschen ausgestiegen, ich habe das an meinem Motorrad, bin froh, dass ich das habe, hoffe, dass ich es nicht wirklich so richtig ernsthaft brauche, da lachst du wahrscheinlich dreimal drüber, wirst du auch das eine oder andere Mal getestet haben, aber ich glaube, das sind alles noch Systeme, die kann man sich auch vorstellen und herleiten. Ich glaube, das ist mit diesem Driften schon was, da wäre jetzt der Otto-Normalverbraucher nicht drauf gekommen, dass sowas möglich ist und dass wir sowas machen können. Kannst du was sagen, irgendwie eine Vision geben, wo wir mit der Elektronik noch hinkommen oder welche Regelsysteme du dir in deinen entferntesten Träumen vorstellen kannst? Du musst ja jetzt gar nicht auf die BMW interna eingehen, sonst kriegst du ihn auf den Deckel, aber gibt es irgendwas, was du formulieren kannst, wo du sagst, hey, da sehe ich das?
Na gut, die Regelsysteme der Zukunft, die werden einfach so ein bisschen intelligenter und selbstlernender werden. Das werden die auf jeden Fall. Also dass die sich ihre, ja, du kannst ja unterschiedliche Reifen kaufen im Aftermarket zum Beispiel. Ne? Das können wir jetzt, Stand heute, können wir nicht jeden einzelnen Reifen erproben und freigeben und wirklich bis ins letzte Detail testen. Das geht ja nicht. Ne? Mhm. Ich denke, da wird die Entwicklung schon hingehen, dass man sich überlegt, wie kann man so einen Reifen, den man eigentlich nicht kennt, adaptieren, hinlernen und den trotzdem wirklich nicht nur das Letzte rausholen, sondern eben auch, sag ich mal, die Sicherheit noch weiter steigern. Ne? Das ist, es gibt einfach extreme Unterschiede bei den Reifen. Das ist das, was uns eigentlich bei der Arbeit mit am meisten beschäftigt bei Schlupfregelsystemen. Die Reifen machen einfach einen riesigen Unterschied. Und wenn du da schon lernende Systeme hast, dann hast du schon einen großen Schritt gemacht, sag ich mal.
Und glaubst du, für den Straßenverkehr gibt es irgendwann die Vision, dass es keine Unfälle mehr durch Ausrutscher, Wegrutscher, blockierende Reifen oder Ähnliches geben wird?
Da glaube ich nicht dran, einfach weil du den Untergrund nicht kennst. Dafür müsstest du irgendwie wissen, was kommt als Nächstes. Aber du bist gegen einen Reibwertsprung in einer Schräglage X bist du einfach machtlos. Da klappt dir das Vorderrad ein, da machst du nichts, wenn du auf einen Ölfleck drauf fährst. Ne?
Das ist, das wäre tatsächlich auch oder war auch so ein Gedanke, den ich jetzt in dem Zusammenhang noch hatte und eine Frage, die ich adressieren wollte. Wenn es um diese Zukunftsentwicklung geht, ne? Wir haben ja die verschiedenen Helferlein, sag ich mal, die das Motorradfahren immer sicherer machen. Und es gibt jetzt tatsächlich ja auch schon, ich sag mal, Prototypen. Ich glaube, Yamaha hat jetzt zum Beispiel vor kurzem in diese Richtung wieder was vorgestellt und ein Patent angemeldet, die in Richtung selbstfahrende Motorräder gehen. Mhm. Da ist natürlich das, was du gerade angedeutet hast, also dieses Vorausschauende, vermutlich noch nicht gegeben. Wenn ich mir das, was du jetzt aber so beschrieben hast, die verschiedenen Komponenten zusammenzähle, dürfte doch theoretisch eigentlich nicht mehr viel fehlen, dass auch oder dass Motorräder quasi grobe Dummheiten und Unsicherheiten von Fahrern kompensieren können und eben in sich stabil sind, auch wenn, wie soll ich sagen, Gefahrenfaktor noch mit oben drauf sitzt. Oder ist das tatsächlich noch sehr, sehr weite Zukunftsmusik?
Also ich glaube, das ist extremst weite Zukunftsmusik. Das ist, also ein paar Sachen sind ja jetzt schon Realität. Also der Jan hat es gerade schon angesprochen, ABS Pro, das macht ja nichts anderes als, wenn du in Schräglage voll reinlangst, zu sagen, nee, mein Freund, den Bremsdruck bekommst du jetzt nicht, weil das ist keine gute Idee. Ja? Das sind, das ist ja nichts anderes als dieses Aufpassen schon. Ja, aber du bräuchtest ja, wenn du jetzt wirklich die Linie ändern wollen würdest von deinem Fahrzeug, bräuchtest du ja in irgendeiner Art und Weise eine Aktorik. Und das fühlt sich dann irgendwie komisch an, wenn, glaube ich, dein Fahrzeug selber lenkt. Und ja, das ist ja schon beim Auto komisch, wenn das Ding irgendwie was macht, was du jetzt gerade überhaupt nicht selber eingeleitet hast. Und das ist beim Motorrad, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Also das sehe ich jetzt in den nächsten 10 Jahren mindestens, sehe ich das nicht kommen, dass da viel mehr behütet wird.
Okay, und wenn ich jetzt für dich quasi den Sprung zurück mache, also ich denke, wir sind uns einig, als Motorradfahrer, so wie du es gerade beschrieben hast, es fühlt sich natürlich oder es würde sich natürlich sehr komisch anfühlen, wenn das Motorrad irgendwas macht, was man selber nicht induziert hat oder was man selber nicht möchte. So wie du es gerade beschrieben hast, bedeutet das natürlich auch, dass die Motorräder, die du bewegst, die natürlich sehr, sehr weit entwickelte Regelsysteme haben, dich als Fahrer nicht spüren lassen, dass da im Hintergrund die elektronische Hand helfend eingreift. Ne? Wie ist das aber, wenn du so viele Kilometer auf Motorrädern sitzt, die diese Assistenzsysteme haben, wenn du auf ein, ich sag mal, klassisches, analoges Motorrad steigst, vielleicht sogar ein Vergaser, kannst du noch entspannt Motorrad fahren? Oder sagst du, na, wenn die Helferlein fehlen, ist es dann
das geht zu unsicher? Das geht schon. Also was ich zum Beispiel gerne mache, ist Pitbike fahren. Das ist eine Sache, da habe ich viel Spaß dran. Das ist, ja, purer geht's ja nicht. Also da ist ja sonst wirklich nichts dran an den Dingern. Ja, aber ja, jetzt so auf der, zum Beispiel auf der Rennstrecke, würde ich jetzt nicht unbedingt so eine Oldschool Tausender ohne alle möglichen Regelsysteme fahren wollen. Das würde schon gehen, aber es nimmt einem aus meiner Sicht einfach den Fokus von den sonst wichtigen Themen. Also jetzt mit den modernen Supersportlern, da kann ich mich ja wirklich auf Bremspunkte konzentrieren und auf die Linie konzentrieren und muss die ganze Zeit Angst haben hier vor einem wegrutschenden Hinterrad beim Rausbeschleunigen oder vor einem einklappenden Vorderrad beim Reinbremsen. Man hat einfach den Kopf frei für andere Dinge, sage ich mal.
Das wie ist jetzt, wie ja. reagierst du auf diese Krantler, die es ja auch in der Motorradbranche gerne mal gibt, die sagt, also früher, da musste man ja noch richtig fahren können, hier die ganze Elektronik-Scheiße, das brauchte man nicht, da musste man noch das Gefühl in der Hand haben. Wie begegnest du solchen Leuten? Hast du sowas schon erlebt?
Natürlich erlebst du immer wieder. solche Leute, die haben natürlich dann ihre Meinung. Ich will da auch dann niemanden vom Gegenteil überzeugen. Die haben da dann meistens eh schon ihre Meinung fest und da redest du dann auch nicht viel hin. Es stimmt natürlich irgendwo auch, dass du viel der Kontrolle aus der Hand gibst und das nicht mehr ganz das pure Motorradfahren ist von vorher. Aber wenn du dir mal anschaust, die Unfallzahlen, die es auf der Rennstrecke vor diesen ganzen Regelsystemen hatte, wo die lagen und wo sie jetzt liegen, dann ist das einfach, der Faktor Sicherheit ist da einfach auch ein brutaler. Und am Ende möchte ich Spaß bei der ganzen Geschichte haben und nach 3 Tagen auf dem Kringel am besten ohne einen Sturz, ohne gebrochene Knochen nach Hause kommen und sagen, geil war's und wann fahre ich wieder? Und das ist halt auf die Art schon einfach die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich gesund nach Hause komme, sagen wir es mal so. Ja.
Jetzt möchte ich noch mal kurz in die Zukunft blicken, denn das, was du jetzt so beschrieben hast, hat natürlich viel mit Software, mit Elektronik zu tun, basiert ja aber eben immer noch auf dem Verbrennungsmotor. BMW hat zunehmend auch Elektromotorräder im Angebot. Ich glaube, es ist unstrittig, dass wir auch im Motorradbereich in 50 Jahren sicherlich nicht mehr Verbrennungsmotoren kaufen können in großer Stückzahl. So ist zumindest mal, glaube ich, eine sehr provokante These. Was macht das mit deinem Job? Wie blickst du da drauf? Also ist es davon unbetroffen? Wird die Elektronik noch viel wichtiger? Musst du umschulen? Weil das, was du ja auch beschrieben hast aus deinem Studium, bezog sich ja alles auf noch Einspritzungen, all diese Verbrennungsthemen.
Also richtig umschulen muss ich eigentlich nicht, weil die Regelsysteme bleiben an sich die gleichen. Also so ist es jetzt bei den Verbrennern schon. Ich übergebe auch nur einen Momentenwunsch, übergebe ich an einen Momentenkoordinator, der das dann umsetzt für mich. Und das wird auf der Elektronikseite für Elektrofahrzeuge nicht anders sein. Also meine Funktionen ändern sich eigentlich fast gar nicht. Nur die Fahrzeuge, mit denen ich mich bewege, ändern sich. Also hier eine C04 Roller, der jetzt kürzlich vorgestellt wurde, der funktioniert von den Traktionskontrollfunktionen am Ende genauso wie ein Verbrenner auch. Also da ändert sich nicht viel. Wird nur ein bisschen leichter sogar für uns sogar zum Applizieren, weil der Elektromotor natürlich perfekt regelbar ist im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor. Regelt der nochmal deutlich schöner und besser. Also da ist wirklich ein konstanter Drift traumhaft herzustellen mit dem Fahrzeug.
Das heißt auch hier wieder für die Leute, die vielleicht ein bisschen Sorge haben vor der Elektromobilität, die es noch nicht genossen haben, einfach dieses dramatische Drehmoment, das du aus dem Stand heraus hast, denen sei nochmal gesagt, über dieses Drehmoment hinaus kann man sich mit Elektromobilität potenziell auf noch viele andere Features freuen, die vielleicht so noch nicht möglich sind, höre ich so.
Das hat auf jeden Fall Potenzial, dieser Elektroantrieb, keine Frage. Und lass da mal noch 10 Jahre ins Land gehen, wenn die Akkus richtig leicht geworden sind, die Motoren kleiner und leichter. Also das wird sich durchsetzen und wir werden da alle unseren Spaß damit haben, da bin ich mir sicher. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Das war doch mal ein schöner Sneak in die Zukunft. Jetzt kann sich jeder seinen Teil dazu denken, was vielleicht dann auch bei BMW passieren wird, ohne dass du was weiter dazu gesagt hast. Andreas, wir sind jetzt bei über einer Stunde schon fröhlichen Gesabbels. Ich habe aber sehr viele Fragen gestellt und möchte natürlich auch Michel die Chance nicht nehmen, hier vielleicht auch nochmal seinen Punkt zu bringen, aber ich wäre soweit schon mal durch.
Ja, ich denke, das, was ich so auf dem Zettel hatte, hast du in Teilen gefragt. Was du nicht adressiert hast, habe ich zum Ausdruck gebracht. Und ja, von meiner Seite bleibt eigentlich auch nur zu sagen, dass das, was Andi jetzt gesagt hat, eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort gewesen ist. Es ist völlig Wurst, ob wir einen Verbrenner zwischen den Rädern haben oder ob es ein Elektromotorrad ist. Es bietet jede Menge Spaß und wird mit Sicherheit auch in Zukunft sehr, sehr viel Spaß bieten. Vor allen Dingen dann, wenn die Regelsysteme ihren Job gut machen und ich auch mal Dummheiten am Gasgriff vollbringen kann. Und ja, das wünsche ich mir tatsächlich für uns alle. Und da bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei Andi zu bedanken und ihn jetzt direkt schon für die nächste Folge einzuladen, wenn wir dann das erste Mal über Assistenzsysteme bei Elektromotorrädern sprechen. Und ja, ihm auf jeden Fall auch ein ganz, ganz tolles Motorradjahr 2023 zu wünschen. Und
Dankeschön, Dankeschön.
Danke zu sagen, dass du da gewesen bist.
Also auch ich ja, muss das nochmal loswerden, gell? Das kam jetzt gar nicht so richtig zur Geltung. Du hast uns dankenswerterweise all diesen technischen Einblick gegeben. Aber was man ja auch nochmal sagen muss, nicht nur danke, dass du in dieser Folge bist, sondern es sind ja die Jungs wie du und auch die Damen, die tatsächlich das Motorradfahren sicherer machen. Keine Ahnung, wie viel Leben ihr schon tatsächlich gerettet habt. Das klingt jetzt sehr plakativ, aber wie viel ihr das Motorradfahren auch sicherer gemacht habt. Ganz, ganz toll. Cool, dass du hier warst, Andreas. Danke für diese ganzen Einblicke. Wenn ihr da draußen noch Fragen dazu habt, dann schickt sie uns gerne. Potenziell schicken wir sie auch weiter an Andreas. Ansonsten werden wir sie populärwissenschaftlich hier behandeln, wie ihr das in bester Gasgeflüster-Manier von uns bekannt seid. Das Bier
hat
reingeballert. Ja, genau das. Andi, willst du noch was loswerden?
Ich bin wunschlos glücklich, war eine schöne Zeit mit euch. Macht immer Spaß, einfach nur über so ein bisschen Motorräder zu quatschen. Da bin ich immer für zu haben. Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwo irgendwann mal wieder.
Ein Punkt muss ich noch loswerden. Andi, du hast es vielleicht nicht gehört, aber BMW, man glaubt es kaum, war tatsächlich schon mal an anderer Stelle Thema in diesem Podcast. Damals haben wir uns, Michel, so viel dürfen wir jetzt, glaube ich, schon noch preisgeben, ein wenig belustigt gezeigt über eine Pressekonferenz von BMW, wo die ganze Führungsriege noch damals im Anzug und Schlips dastand und irgendwie tolle Motorräder präsentiert hat. Und wir konnten
2016 R9T Racer Präsentation auf der Intermod war das. Weiß ich noch. Wir haben das schon mehrmals hier thematisiert tatsächlich.
Da haben wir uns in dem Podcast ein bisschen drüber ausgelassen und du hast gezeigt, auch durch deine Erfahrungsberichte und deine Einblicke, bei BMW sind doch tatsächlich auch wirklich Vollblut-Motorradfahrer da. Nicht einfach nur irgendwelche Aktionäre, die den Wert nach oben treiben wollen, sondern die Jungs, die selbst fahren, dabei coole Ideen haben und vor allem auch drauf haben. Das hat der Michel ja schon auch erzählt in Almeria, dass ihm da einfach nur der Unterkiefer bis auf den Asphalt getropft ist, als er gesehen hat, wie du da das Ding um die Kurve bewegt hast. Also Andi, das muss ich nochmal loswerden. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Tschüss. Freut mich sehr. Gerne wieder. Ciao.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.